NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Nicola Reik und das sind einige unserer Themen heute. Mit Engelszungen und gleichzeitig erhobener Peitsche haben Europas Regierungschefs in Mailand auf den russischen Präsidenten Putin eingeredet. Wir berichten, was dabei herausgekommen ist und ob diese Form der Diplomatie endlich Bewegung in die Ukraine-Krise bringen kann. Das beleuchtet unser Kommentar. Auf den Philippinen sind zwei deutsche Geiseln freigelassen worden, die seit April bereits gefangen gehalten wurden. In Potsdam haben die Ministerpräsidenten der Länder konferiert. Dabei ging es um Gelder für die Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch um einen neuen öffentlich-rechtlichen Internetkanal. Und der Bundestag hat die erste Stufe der Pflegereform verabschiedet. Aber zuerst mal gucken wir auf die deutschen Schienen, denn da tut sich in den nächsten Tagen mal wieder nichts. Ab morgen ist Wochenende, in vielen Bundesländern außerdem Beginn oder Ende der Herbstferien und jede Menge Fußballfans sind unterwegs. Bremer auf dem Weg nach München, Augsburger unterwegs nach Mainz, Berliner nach Gelsenkirchen und Gladbacher nach Hannover. Sehr viele von ihnen würden gerne Bahn fahren, aber das wird wohl nicht klappen, denn die Lokführer streiken das komplette Wochenende durch. Daran ändert wahrscheinlich auch das Last-Minute-Angebot der Bahn nichts. Und warum das so ist, das erklärt Carsten Zumack.
Am Nachmittag hat der Konzern der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot unterbreitet, bestätigt Bahnsprecher Achim Staus.
In diesem neuen Angebot an die GDL geht es um Einkommensverbesserungen, geht es um Arbeitsbedingungen. Und wir bekräftigen nochmal unsere Bereitschaft, mit der Lokführergewerkschaft nicht nur über Lokführer zu reden, sondern auch über die Beschäftigungsbedingungen von Zugbegleitern. Und wir fordern die GDL eindringlich auf, den Streik zurückzunehmen und sich am Sonntag mit uns zu Verhandlungen zu treffen.
Das Angebot enthält eine dreistufige Einkommenserhöhung um 5% innerhalb von 1,5 Jahren. Die GDL hatte ursprünglich 5% mehr Lohn und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit gefordert. Nicht nur für die 20.000 Lokführer, sondern auch für das übrige Zugpersonal wie Zugbegleiter, Rangierführer oder Bordgastronomen. Gerade dieser Punkt ist heftig umstritten. Es dürfe keine konkurrierenden Tarifverträge im Unternehmen geben, hieß es erneut von der Bahn, mit Blick auf gültige Verträge mit der größeren Gewerkschaft EVG. Bei der Lokführergewerkschaft GDL wird das Angebot derzeit geprüft, heißt es. Dass der Streik, wie von der Bahn gefordert, tatsächlich abgesagt wird, war am Nachmittag eher unwahrscheinlich. GDL-Chef Klaus Weselski zeigte sich im rbb-Inforadio weiter hartnäckig.
Wir wissen, dass wir die Kunden beeinträchtigen. Wir wissen auch, dass wir diejenigen, denen das Verkehrsmittel Eisenbahn entzogen wird, ein Stück weit negativ berühren. Aber wir möchten auch klar und deutlich zum Ausdruck bringen, wir haben keine andere Wahl. Wir haben das letzte Mittel des Streiks. Wir haben gescheiterte Tarifverhandlungen. Und ich weiß, dass die Menschen durchaus ein großes Verständnis dafür haben, dass Freiheits- und Koalitionsrechte hier zum Einsatz gebracht werden, weil die Bahn ihre Verweigerungshaltung nicht verändert.
Die Bahn bezeichnete die Pläne erneut als rücksichtslose Aktion, die Millionen Reisende treffe. In 7 Bundesländern beginnen am Wochenende die Herbstferien. Um den Schaden etwas zu begrenzen, hat die Bahn einen Ersatzfahrplan in Kraft gesetzt, so Konzernsprecher Achim Staus.
Unser Ziel ist es, wie schon beim letzten Streik, mit einem Ersatzfahrplan etwa 30% des Zugangebotes zu bieten, auch während des Streiks am Wochenende, wenn es dann zu einem Streik kommt. Zu dem Ersatzfahrplan gehört aber auch, dass auch am heutigen Freitag schon einzelne Züge ausfallen müssen. Jeder erfahrene Eisenbahner weiß, dass nur so gewährleistet ist, dass während des Streiks auch noch Züge fahren können.
Sollte die GDL bei ihren Plänen bleiben, würde zwischen Samstag 2 Uhr und Montag 4 Uhr der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr bundesweit bestreikt. Auch die Güterzüge stehen still. Bereits in den vergangenen 10 Tagen hatten die Lokführer 2-mal gestreikt. Für ihre harte Haltung erntet die Gewerkschaft inzwischen zunehmend Kritik. So wirft der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Gerd Aschoff, der GDL Kompromisslosigkeit vor.
Wir sehen das immer kritischer. Wir sind der Auffassung, dass diese jetzt sehr große Streikaktion nur 1,5 Tage nach dem vorhergehenden Streik doch sehr unangemessen und überzogen ist und dass es deutlich besser wäre, wenn die GDL an den Verhandlungstisch zurückkehren würde.
Auch das Bundesverkehrsministerium rief beide Seiten zu Verhandlungen auf. Aus der Wirtschaft kamen indes erste Warnungen vor möglichen Produktionsausfällen im Zuge des Streiks im Güterverkehr.
Die vergangene Nacht hat Russlands Präsident Wladimir Putin zum Teil mit Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi verbracht. In Berlusconis Villa, weil der Italiener nachts Hausarrest hat, die Strafe nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs. Die beiden sind gute Freunde, ganz anders als Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die haben auch etliche Stunden miteinander verbracht am Rande des Europa-Asien-Gipfels in Mailand. Dabei ging es hauptsächlich um die Ukraine-Krise. Und das war im Zweifel weniger lustig als die nächtliche Freundschaft Putin-Berlusconi. Obwohl der italienische Gipfelgastgeber Matteo Renzi gab sich alle Mühe, sogar Kaffee hatte angeboten. Einzelheiten von Charlie Grüneberg.
Vielleicht lag es am Kaffee. Den gab es nämlich nicht beim morgendlichen Krisenfrühstück in Mailand, zu dem der gastgebende italienische Ministerpräsident Renzi geladen hatte.
It was a breakfast without breakfast, because nobody drink Italian coffee.
Es war ein Frühstück ohne Frühstück. Niemand wollte einen Kaffee, aber das ist für mich ein Zeichen, wie intensiv die Diskussionen waren und wie notwendig sie sind. Mit Renzi waren der russische Präsident Putin, der ukrainische Staatschef Poroschenko, Bundeskanzlerin Merkel und weitere EU-Spitzenpolitiker zusammengesessen. Merkel konnte den Optimismus von Renzi nicht teilen. Sie sah zwar Fortschritte in einzelnen Punkten, zentrale Frage bleibe aber, ob die territoriale Integrität der Ukraine wirklich geachtet wird.
Und in diesem Zusammenhang ist wiederum die zentrale Frage, finden wir einen Weg, dass die Wahlen in der Region Donetsk und Lugansk so stattfinden, dass dies auch wirklich mit ukrainischem Recht vereinbar ist? Können diese Wahlen transparent durchgeführt werden mit internationalen Beobachtern? Und da gibt es bislang keinerlei Durchbruch.
Die EU fordert von Russland, sich für die Vereinbarungen aus dem September einzusetzen, den Minsker Friedensplan. Vor allem sollen in den Separatistengebieten freie Kommunalwahlen nach ukrainischem Recht stattfinden. Der russische Präsident Putin bestreitet aber, dass er Einfluss hat auf die prorussischen Rebellen in der Ukraine. Ein Kreml-Sprecher sagte daher provokativ, leider wollten einige Teilnehmer des Treffens die Realität im Südosten der Ukraine nicht wahrhaben. Bundeskanzlerin Merkel machte aus ihrer Frustration am Ende des Gipfels keinen Hehl.
Es ist so, dass wir über die Geschichte und die Historie dieses Konfliktes sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Es ist des Weiteren so, dass es ein Bekenntnis zu dem Minsker Plan, Friedensplan gibt, der ja von den Präsidenten Putin und Poroschenko auch unterstützt wurde. Wenn es dann um die Umsetzung der einzelnen Punkte geht, haben wir weiterhin große Divergenzen und deshalb ist es gut, dass wir weiter sprechen. Aber wie gesagt, ein Durchbruch ist bislang nicht in Sicht.
Es soll weiter gesprochen werden, das stellten Kanzlerin Merkel und mehrere EU-Vertreter klar. Doch die Hoffnungen, die gestern vor Putins Ankunft in Mailand aufkeimten, sind verflogen. Von einer Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland sprach niemand. Nach der abschließenden sogenannten Normandie-Runde, also mit Putin, Poroschenko, Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande, teilte der ukrainische Präsident mit, man habe sich zumindest im Gasstreit auf Grundzüge einer Lösung verständigt. Beide Länder streiten seit Monaten über die Lieferung von Gas und dessen Preis. Bei der nächsten offiziellen Verhandlungsrunde, kommenden Dienstag in Brüssel, wird man sehen, wie tragfähig hier die Lösung ist.
Durchbruch? Kein Durchbruch? Haben die stundenlangen Gespräche mit Putin in Mailand überhaupt irgendwas gebracht? Oder müsste die EU ganz anders auftreten? Ein Kommentar dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Kai Küstner.
4 Augengespräche, 8 Augengespräche, 18 Augengespräche. An Versuchen, auf den russischen Präsidenten therapeutisch einzuwirken, mangelte es in Mailand wahrlich nicht. Und das war auch genau richtig so. Wenn man die Taktik Druck plus Dialog verfolgt, muss man von Seiten der EU auch für den Dialog etwas tun. Und sich Auge in Auge gegenüber zu sitzen, ist eben doch etwas anderes, als sich über, mögen sie auch noch so hochwertig glasfaserkabelig sein, Telefonleitungen zu unterhalten. Die Ukraine indes ist deshalb noch lange nicht befriedet. Zumal der Mann im Kreml es bewusst darauf anlegte, alle Beteiligten in Mailand schon vor dem ersten Wortwechsel zu provozieren und damit klarzumachen, einfach bin ich nicht zu haben. Geradezu bühnenreif allein das verspätete Eintreffen Putins. Das vermochte er exakt so zu timen, dass abends die Fernsehkameras liefen, weil der EU-Ratspräsident gerade seine Ansprache an der langen Essenstafel hielt. Wie ein Schuljunge, der zwar zu spät ins Klassenzimmer kommt, aber irgendwie die Aufmerksamkeit genießt, die ihm das beschert, nahm Putin am Tisch Platz. Bevor er den längst geplanten Gesprächsfaden mit der deutschen Kanzlerin endlich aufnahm, strapazierte er deren Geduldsfaden erstmal noch bis zum Äußersten. Das Gespräch vor dem Essen ließ er ausfallen. Und auf das danach bequemte er sich mit deutlichem Verzug. Die Botschaft, wo es lang geht und zu welchem Zeitpunkt, bestimme immer noch ich. Genauso verhält sich der russische Präsident im Grunde auch in der Ukraine-Krise. Und das dürfte den Europäern wieder einmal vor Augen geführt haben, wie wichtig das erste D in der Formel Druck plus Dialog eigentlich ist. Was Putin ernsthafte Schmerzen bereitet, sind die Wirtschaftssanktionen der EU. Auch wenn er sich die Qualen nicht anmerken lässt, die Sanktionen will und muss er wieder loswerden. Von EU-Seite ist dies deshalb ganz und gar nicht der Zeitpunkt, Putin Linderung in Aussicht zu stellen. Im Gegenteil, es wäre sogar hilfreich, mit einer Verschärfung zu drohen. Andernfalls laufen die Waffenstillstandsvereinbarungen in der Ukraine Gefahr, ein trauriges und endloses Dasein auf geduldigem Papier fristen zu müssen, ohne je eine Chance zu bekommen, sich in der Realität bewähren zu dürfen. Einige europäische Staaten ächzen zwar hörbar selbst unter den Sanktionen, aber sie haben keine Wahl. Ohne die Schmerztherapie für Putin scheint es nicht zu gehen. Zumal der russische Präsident zwar noch so oft beteuern kann, er wolle keine geteilte Ukraine oder einen sogenannten eingefrorenen Konflikt. Aber genau das hat er bereits erreicht. Mithilfe der Krim-Annexion und der Separatisten in der Ostukraine sichert sich Moskau den ihm so wichtigen Einfluss auf das Schicksal des Landes. Ein EU- oder gar NATO-Beitritt der Ukraine wird damit unmöglich. Putin hat also keinerlei Interesse daran, diesen eingefrorenen Konflikt von sich aus je wieder aufzutauen. Auch dann nicht, wenn der nächste kalte Winter wieder zu Ende ist. Als Entfroster kann hier nur die EU wirken. Mit Dialog und mit Druck, wenn der Dialog alleine nicht ausreicht.
Kai Küstner kommentierte hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit Mitte April waren zwei Deutsche in der Gewalt von philippinischen Islamisten der Gruppe Abu Sayyaf. Die Geiselnehmer hatten ihre Opfer auf deren Yacht überfallen und gekidnappt. Sie forderten Lösegeld und dass Deutschland seine Unterstützung für den Kampf gegen IS-Terrormilizen im Irak beendet. Heute Nachmittag lief das Ultimatum der Geiselnehmer aus. Kurz vorher wurden die beiden Entführten offenbar freigelassen. Einzelheiten von Nicola Glass.
Die beiden deutschen Geiseln auf den Südphilippinen sollen nach Angaben eines lokalen Radiosenders frei sein. Der Sender mit Sitz in der Stadt Zamboanga strahlte ein Interview mit einem Sprecher der militanten Gruppe Abu Sayyaf aus. Bereits zuvor war Bewegung in das Geiseldrama gekommen. Ein Mitglied der Abu Sayyaf hatte erklärt, es sei bereits ein Teil der geforderten Lösegeldsumme geflossen. Wie viel Geld die Extremisten erhalten hatten, wollte das Abu Sayyaf-Mitglied nicht kommentieren. Auch gab es zunächst keine Angaben darüber, wer das Geld gezahlt hat. Ein Angehöriger der Regierung in Manila äußerte sich da schon konkreter. Laut Medien soll zunächst eine Summe von 60 Millionen Pesos geflossen sein, umgerechnet etwas mehr als 1 Million Euro. Dies entspräche einem Viertel der ursprünglich von der Abu Sayyaf geforderten Summe. Der Rest solle gezahlt werden, wenn die Verhandlungen beendet seien. Der Mediziner aus Hessen war im April gemeinsam mit seiner 55 Jahre alten Partnerin auf einer Segeltour westlich der Philippinen von den Abu Sayyaf entführt worden. Die Extremisten hatten damit gedroht, den Arzt bis 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu exekutieren, hatten dieses Ultimatum dann aber um 2 Stunden verlängert. Gleichzeitig forderten sie eine Zusage, dass ihnen das Lösegeld garantiert werde. Zwischenzeitlich hatte es Berichte gegeben, wonach die philippinischen Streitkräfte, die mehrere tausend Soldaten, darunter auch Eliteeinheiten auf der Insel Jolo zusammengezogen hatten, gegen die Abu Sayyaf vorgerückt seien. Ein Angehöriger des Militärs sprach in diesem Zusammenhang von einer Rettungsaktion. Offiziell bestätigen wollte dies die Armee nicht. Die Abu Sayyaf hat zudem gefordert, dass Deutschland seine Unterstützung für die USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS, in Syrien und im Irak einstellt. Berlin aber hat klargestellt, dass Drohungen kein Mittel seien, um Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen. Terrorismusexperten mutmaßen, dass die Abu Sayyaf das weltweite Aufsehen und das Entsetzen, das die Terrormiliz Islamischer Staat mit ihren Gräueltaten auf sich zieht, ohnehin nur dazu benutze, um sich selbst ins Rampenlicht zu stellen und ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Gerüchte sind für die IS-Terrormilizen im Irak gefährliche Waffen. Heute zum Beispiel gibt es die Meldung, dass Extremisten in Syrien Kampfflugzeuge erobert haben und dass ehemalige Offiziere der irakischen Armee den IS-Terroristen im Schnelldurchgang zeigen, wie man mit diesen Flugzeugen umgeht. Unklar ist noch, ob das überhaupt stimmt und ob die Flugzeuge, um die es geht, überhaupt noch fliegen können. Ein anderes Gerücht versetzt zurzeit die Bewohner der irakischen Hauptstadt Bagdad in Angst. Sie fürchten, dass ihre Stadt das nächste Ziel der Terroristen ist. Einzelheiten von Jürgen Striak.
Die sunnitischen Dschihadisten wollen ihr sogenanntes Kalifat vergrößern, so viel ist klar. Aber wollen sie wirklich Bagdad erobern, wie viele befürchten? Die Hauptstadt des Irak sitzt der schiitisch dominierten Regierung des Landes. Was in den letzten Wochen in der Provinz Anbar geschah, ist kein gutes Zeichen. Die Provinz beginnt westlich von Bagdad. Sie ist sunnitisches Stammland und reicht bis an die Grenzen von Syrien und Jordanien. Ein riesiger Rückzugs- und Sammelraum mit Direktverbindung bis nach Raqqa, der Terroristenhauptstadt in Syrien. Seit ein paar Tagen wird die Provinz Anbar fast komplett von den Dschihadisten kontrolliert. Und in Bagdad werden die Menschen langsam nervös. Wenn die Gerüchte stimmen, sagt dieser Passant, dann stehen die IS-Kämpfer vor den Toren der Stadt, nur 20 Kilometer entfernt. Wir sind beunruhigt, aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wirklich passiert. Die Medienberichte sind widersprüchlich, wir sind ratlos. Die Terrormiliz habe kürzlich im Irak beträchtliche Geländegewinne erzielt, sagt John Allen, US-General im Ruhestand und Koordinator jener Militärkoalition, die die Miliz aus der Luft bekämpft. Den Flughafen von Bagdad griffen die Extremisten in den letzten Tagen bereits zweimal an. Einmal soll es Kampfhubschraubern der US-Armee gerade noch so gelungen sein, den Angriff abzuwehren. 24 Kilometer vor dem Flughafen, kurz bevor die irakischen Regierungstruppen einfach so überrannt wurden. Das behauptet zumindest US-Generalstabschef Dempsey. Auf dem Flughafen ist von der Bedrohung kaum etwas zu merken. Alles läuft reibungslos ab. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gut, erzählt ein Reisender. Dubiose Fernsehsender berichten, dass die Dschihadisten wenige Kilometer vor dem Flughafen stehen und dass Flüge gestrichen wurden. Aber wir erleben hier, dass alles normal ist. In den Medien heißt es seit Monaten, tausende Dschihadisten hätten sich in kleinen Schläferzellen bereits über ganz Bagdad verteilt. Die Menschen hoffen, dass das ein Gerücht ist, aber fast täglich explodieren Sprengsätze in schiitischen Stadtvierteln. Allein am Donnerstag wurden bei Anschlägen rund 50 Menschen getötet. Im Internet bekannte sich die Terrormiliz zumindest zu einem der Anschläge. Sie ist also längst in der Stadt. Natürlich bin ich beunruhigt, sagt diese Passantin in Bagdad. Angst und Panik zu verbreiten, das ist zwar eine der Waffen der Extremisten. Ihr Krieg basiert auf Gerüchten, aber Gerüchte haben ja auch immer einen wahren Kern. Als es im Frühjahr hieß, Mossul könnte fallen, da habe ich noch gelacht. Mossul, die zweitgrößte Stadt des Landes. Aber dann fiel die Stadt im Juni wirklich. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Extremisten demnächst auch Bagdad einnehmen.
Unterstützung bekommen die IS-Milizen jedenfalls aus allen Ecken der Welt, auch aus Deutschland. Gewaltbereite Extremisten reisen von hierher nach Syrien oder in den Irak und stürzen sich in den angeblich heiligen Krieg. Die Innenminister der Bundesländer haben sich heute getroffen und darüber beraten, wie man das verhindern kann. Informationen von Volker Schaffranke.
Die Lage ist ernst, das wissen Sicherheitsexperten schon länger. Bislang sind bereits mehr als 450 radikale Islamisten von Deutschland nach Syrien und Irak ausgereist. Und sie kommen zurück mit der festen Überzeugung, der sogenannte Heilige Krieg müsse nach Deutschland transportiert werden. Um diesen potenziellen Terroristen erst gar nicht die Möglichkeit zu geben, sich an Waffen und Munition ausbilden zu lassen, greifen Bundesinnenminister Thomas de Maizière und alle seine Amtskollegen aus den Ländern zu einer harten Maßnahme. Den Dschihadisten kann künftig der Personalausweis entzogen werden.
Und deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, und das hat hier Zustimmung gefunden, dass wir, wenn wir den Personalausweis entziehen unter den gleichen Voraussetzungen wie den Pass, dass wir dann ein vorläufiges Ersatzpapier ausstellen.
Das heißt konkret, mit diesem Ersatzpapier kommen radikale Islamisten über keine deutsche Grenze. Bislang ist es bereits möglich, Terroranhängern den Reisepass zu entziehen. Viele von ihnen fahren aber mit einem Personalausweis in die Türkei und von dort weiter in die Kampfgebiete der IS-Terroristen.
Wir wollen nicht, dass der Terrorismus von Deutschland aus exportiert wird. Wir wollen nicht, dass in Deutschland groß gewordene Männer, manchmal auch Frauen, hier radikalisiert werden.
Allein diese Maßnahme könne aber nur das Risiko für Deutschland minimieren, betont der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger. Noch wichtiger ist für ihn die Präventionsarbeit mit auffälligen Jugendlichen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie radikalisiert werden, finanziell besser abzusichern, auch mit Hilfe des Bundes. Gute Erfahrungen hat der SPD-Politiker mit dem NRW-Projekt Wegweiser gemacht.
Wenn uns signalisiert wird, jemand radikalisiert sich, dann dagegen setzen ein Netzwerk aus Imamen, Moscheevereinen, Schulamt, Jugendamt ganz operativ vor Ort. Und wir versuchen, auf diesen jungen Mann einzuwirken, nicht in diese Szene abzugleiten.
Denn die radikale islamistische Szene sei besonders attraktiv für junge Männer zwischen 16 und 25 Jahren.
Die durchaus aus gesicherten familiären Sozialbindungen kommen, aber auf eine Ideologie stoßen, die ihnen verspricht, wenn du hier ganz eintauchst, bekommst du alle Fragen des Lebens, seien sie noch so kompliziert, mit einfachen Antworten beantwortet.
Auf einer der nächsten Konferenzen aller Innenminister der Länder will Jäger dies noch einmal auf die Tagesordnung setzen.
Einfach so weitermachen, das kann Deutschland ganz bestimmt nicht, wenn es um die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen geht. Das haben spätestens die Missstände in den Unterkünften in Nordrhein-Westfalen deutlich gemacht. Da konnten private Sicherheitsleute unkontrolliert und menschenverachtend schalten und walten, wie immer sie wollten. Es fehlt natürlich an Geld, um die Asylsuchenden vernünftig zu betreuen. Aber auch die Organisation muss dringend verbessert werden. Ein großes Thema heute bei der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder in Potsdam. Von dort berichtet Alex Krämer.
Egal ob Rot, Schwarz oder Grün regiert, in ihren Erwartungen an den Bund sind sich die 16 Bundesländer einig. Der müsse mehr tun, sagen sie. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Woidke, Vorsitzender der Konferenz der Länderchefs, fordert insbesondere mehr Personal im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das die Asylanträge bearbeitet. Darüber werde schon seit Jahren geredet, sagt Woidke, passiert sei aber nichts.
Dieser Antragsstau von 120.000 Asylverfahren, der vor sich hergeschoben wird, ist nicht mehr länger hinnehmbar. Und ein zweiter Punkt ist, dass die Länder mit, ich glaube, momentan ca. 80% Länder und Kommunen diese Kosten alleine zu tragen haben. Und auch das ist nicht länger hinnehmbar. Wir brauchen bei dieser Zahl von Asylsuchenden in Deutschland brauchen wir eine nationale Anstrengung. Und die schließt ausdrücklich den Bund mit ein.
Neben dem Geld für Flüchtlinge war auch das Geld ganz allgemein Thema in Potsdam. Finanzbeziehungen von Bund und Ländern lautete der sperrige Tagesordnungspunkt. Das heißt, wer zahlt wem künftig wie viel? Da sei man vorangekommen, meint Woidke.
Wir sind als Ministerpräsidenten unisono der Meinung, dass den ostdeutschen Ländern auch nach 2019 weiterhin geholfen werden muss. Deutlich wurde auch, dass die Länder sich für hochverschuldete Länder gemeinsam engagieren wollen.
Nun ist Woidkes Brandenburg im Länderfinanzausgleich ein Nehmerland. Aber auch der Chef des größten Geberlandes, Bayerns CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer, sieht auf allen Seiten den Willen zum Kompromiss.
Das wären schwierige Verhandlungen, ohne Frage. Aber es ist die Bereitschaft da, möglichst in überschaubarer Zeit zu Lösungen zu kommen. Und das ist für heute schon ein großer Erfolg.
Fest steht für die Länder schon mal, dass der Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer auch nach 2019 erhalten bleiben müsse. Zugutekommen soll er dann strukturschwachen Regionen in Ost- und Westdeutschland. Weitere Einzelheiten wollen sie auf dem nächsten Ministerpräsidententreffen im Dezember klären, dann in Berlin und gemeinsam mit der Kanzlerin. Neben Appellen an den Bund und Finanzkompromisssuche haben die Länderchefs in Potsdam auch eine echte Entscheidung getroffen. ARD und ZDF wollten ein Jugendangebot in Fernsehen und Internet einrichten. Das aber wird es nicht geben. Stattdessen kommt eine reine Online-Plattform. Wir verzichten bewusst auf das klassische Fernsehen, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Wichtig für uns war, dass wir von den Nutzungsgewohnheiten der jungen Menschen ausgehen, die damit oder mit dem Internet leben und es auch gewohnt sind, Kommunikation, Information und Unterhaltung eben zeit- und ortsunabhängig zu nutzen, wann immer sie gerne gerade wollen.
Und das gehe nun mal besonders gut im Netz. An den Start gehen soll das neue Angebot 2016 ohne neue Kosten, denn im Gegenzug werden die Digitalfernsehkanäle 1plus und ZDF Kultur eingestellt.
Die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen im nächsten Jahr. Aber dafür soll es für die Pflegebedürftigen auch bessere Leistungen geben. Das jedenfalls ist die Idee, die hinter der viel diskutierten Pflegereform steht. Heute wurde die erste Stufe im Bundestag verabschiedet. Einverstanden war damit allerdings nur die Regierung. Die Opposition hält von dieser Pflegereform nicht viel. Einzelheiten von Bettina Nutz.
Dass Linke und Union keine Freunde sind und werden, das hat einmal mehr heute die Debatte um die Pflegereform gezeigt. Der Streit immerhin einer der wenigen emotionalen Momente bei der Verabschiedung eines Mammutvorhabens.
Mit dem Geld der Beitragszahlenden darf nicht spekuliert werden. Das ist finanzpolitisches Harikiri. Das müssten Sie doch gelernt haben aus der Finanzmarktkrise.
Das war schon entlarvend, was Sie hier gerade geschafft haben. Sie haben in Stamokap-Rhetorik über Finanzfantasien geredet. Sie sind in irgendwelchen Theoriegebäuden, wir sind bei den Menschen. Das ist heute wieder deutlich geworden hier.
Jens Spahn, der Gesundheitsexperte der CDU und Linken-Chefin Katja Kipping, im Clinch um den Kern der Reform. Mehr Leistung, die eben mehr Geld kostet. Das war klar, aber gestritten wird um die Frage, ob und wie höhere Versicherungsbeiträge tatsächlich mehr für die Betroffenen, ihre Familien und die Pflegekräfte bringen. Gesundheitsminister Gröhe ist in dieser Hinsicht mit der ersten Stufe seiner Pflegereform zufrieden. Vor allem die Pflege in den eigenen vier Wänden wird gestärkt, sagt der CDU-Minister.
Wir bauen diese Leistungen aus. Wir machen sie untereinander besser kombinierbar. Und das ist mir ganz wichtig, wir eröffnen erstmals die Möglichkeit, dass auch Angehörige der Pflegestufe 0, also demenziell Erkrankte, die Möglichkeit haben, diese wichtigen Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen.
Für die stationäre Betreuung werde auch einiges erreicht.
Wir werden die Zahl der Betreuungskräfte, die heute schon segensreich wirken in vielen Altenpflegeeinrichtungen, von 25.000 auf bis zu 45.000 erhöhen.
Ein wahres Leistungspaket lobt der Minister, das Projekt Pflege heute und in der Zukunft. Aber eben nicht zum Nulltarif zu haben. Die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen mit dem 1. Januar 2015 um 0,3%. Später in der zweiten Stufe der Reform, wenn eine wachsende Zahl von Demenzkranken in das System integriert werden soll, kommen noch einmal 0,2% Erhöhung auf die Versicherten zu. Geplant ist, aus den zusätzlichen Milliarden auch einen Vorsorgefonds zu speisen, um die Beiträge stabil zu halten, wenn dann die Babyboomer in die Pflegejahre kommen. Für die Kritiker übrigens nicht nur Harakiri, sondern Geld, das jetzt gebraucht werde, nicht später. So sagen es die Grünen im Bundestag und auch einige Stimmen aus den Sozialverbänden.
Monatelang haben sich die Länder der internationalen Gesellschaft Zeit gelassen. Und jetzt ist klar, der Kampf gegen Ebola geht viel zu langsam voran. In Westafrika breitet sich die Seuche rasend schnell aus, aber auch in Europa und in den USA sind die ersten Fälle angekommen. Auch Deutschland will jetzt helfen, aber bis die Freiwilligen geschult und die Flugzeuge der Bundeswehr vorbereitet sind, vergeht weiter kostbare Zeit. Und Berlins Antwort auf die Hilferufe, zum Beispiel aus Liberia, ist erstmal: Wir schicken mehr Geld. Einzelheiten von Thorsten Huhn.
Die von der Ebola-Epidemie betroffenen Länder Westafrikas sollen nach dem Willen des Bundestages weitere Hilfen erhalten. Ein entsprechender Entschließungsantrag wurde im Parlament mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Die Opposition aus Linken und Grünen stimmte dagegen. In der Debatte zitierte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer von der CDU, einen Bericht der Botschafterin von Liberia.
In Liberia ist das Gesundheitswesen faktisch zusammengebrochen. Behandlungsstationen sind vollkommen überfüllt. Überall fehlen Medikamente, Schutzausrüstung und medizinisches Gerät. Und vor allem Ärzte und Pflegekräfte, die zu wenige sind. Und sie sind erschöpft und überfordert. Und manches Mal werden sie sogar isoliert und diskriminiert.
Besonders schlimm sei die Situation für Kinder, die ihre Eltern wegen der Seuche verloren hätten und nun nicht im Schoß der Großfamilie aufgefangen werden könnten, sondern zum Schutz isoliert werden müssten. Die Staatsministerin sprach sich für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Ebola aus und forderte internationales Handeln.
Die Ebola-Epidemie kann die internationale Gemeinschaft nur gemeinsam bewältigen. Und Deutschland leistet hierbei einen beachtlichen Beitrag.
Die Bundesregierung will weitere 85 Millionen Euro bereitstellen. Damit summiert sich die deutsche Hilfe für dieses Jahr insgesamt auf rund 100 Millionen Euro. Die Ausbildung von Freiwilligen, die in den betroffenen Ländern helfen sollen, habe begonnen, erklärte Böhmer.
Wichtig für die Freiwilligen ist auch, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie im Ansteckungsfall evakuiert werden. Die Bundesregierung wird ein Flugzeug mit einer Isolierstation, die den höchsten medizinischen Standards genügen, ausrüsten.
Der linken Abgeordnete Nima Mufassat kritisierte, dass der finanzielle Beitrag Deutschlands zur Bewältigung der Krise zu gering sei. Zudem habe die Bundesregierung erst spät mit der Suche nach freiwilligen Helfern begonnen. Auch die Grünen kritisierten, dass die Bundesregierung insgesamt zu spät auf den Ausbruch von Ebola reagiert habe.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Thorsten Huhn. Und das war auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht noch Nicola Reik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.